Was passiert im Gesundheitswesen?
Und warum passiert es?
Willkommen bei Gesundheit argumentiert, dem Podcast, der die Antworten gibt.
Gemeinsam mit Expertinnen, Entscheiderinnen und Menschen aus der Praxis sprechen wir über Entwicklungen, Herausforderungen und analysieren Trends. Klar, kritisch und nah dran. Für alle, die wissen wollen, wie unser Gesundheitssystem wirklich funktioniert.
Wir, das sind der Gesundheitspolitik- und Strategieberater Michael Eipeldauer und der Gesundheitspublizist und Relatos-Chefredakteur Martin Rümele. Das Thema Demografie beschäftigt nicht nur die Medizin, sondern auch die Gesundheitspolitik und im Lifestyle-Bereich, Stichwort Longevity, auch die Gesellschaft. Doch wie beeinflussen ältere Menschen wirklich das Gesundheitswesen? Wie können wir älter werden? Uns beiden, Martin, dir und mir fällt das leicht, aber wir sind schon älter geworden. Und was passiert, wenn es künftig noch viel mehr alte Menschen gibt? Thomas E. Dorner, er ist Leiter der Akademie für Altersforschung am Haus der Barmherzigkeit, hat mit Juli zusätzlich die Professur für Gerontologie am Zentrum für Public Health der Medizinischen Universität Wien übernommen. Herr Professor Dorner, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute unser Gast sind. Wir freuen uns sehr auf das gemeinsame Gespräch und danken für Ihre Zeit.
Ich sage einmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass ich bei Ihnen sein darf. Das E steht übrigens für Ernst, das ist mein zweiter Vorname.
Es ist schon Routine, dass wir zu Beginn uns immer ein paar Fakten ansehen. Österreichs Bevölkerung wächst grundsätzlich moderat, lag Anfang 2026 bei rund 9,2 Millionen Menschen. Dieses Wachstum wird fast ausschließlich durch Zuwanderung getragen, da die Geburtenrate sinkt. Die Sterbefälle übersteigen eigentlich die Geburten. Gleichzeitig altert die Gesellschaft spürbar, wird immer älter. So wird sich der Anteil der über 65-Jährigen bis 2040 voraussichtlich von 20% auf mehr als 26% erhöhen.
Herr Professor Dorner, die neu geschaffene Professur soll Forschung und Lehre zu den Herausforderungen einer alternden Gesellschaft stärken. Es geht um Gerontologie, es geht nicht um Geriatrie. Was forschen Sie künftig genau?
Die Professur für Gerontologie ist im Zentrum für Public Health angesiedelt und ich bin ja auch ursprünglich, also ich habe Medizin studiert, bin auch Allgemeinmediziner von der Ausbildung, aber beschäftige mich seit eigentlich 2 Jahrzehnten mit Public Health und so sehe ich auch diese Professur für Gerontologie. Es gibt ja in der Public Health die 2 Hauptforschungsschwerpunkte, das eine ist die Gesundheitsförderungsforschung, wo es darum geht, wie kann man die Bevölkerung quasi möglichst gesund, möglichst produktiv erhalten. Und der zweite große Schwerpunkt in der Public Health ist ja die Versorgungsforschung. Das heißt, welche Versorgungsstrukturen braucht es eben, um eine Gesellschaft möglichst gesund zu halten? Und für Gerontologie sehe ich auch diese beiden großen Forschungsströmungen als meine Schwerpunktthemen, aber halt mit dem Fokus auf das Älterwerden der Menschen. Das heißt, Gesundheitsförderung verstehe ich im Sinne von gesundes Altern. Sie haben das Schlagwort Longevity genannt. Ich würde sagen, Healthy Longevity ist das, was mich als Gerontologen interessiert. Und das Zweite ist, von der Versorgungsforschung her, welche Struktur braucht es in einer Bevölkerung, damit möglichst viele Menschen eben das gesunde Alter erreichen und im Alter auch gesund und auch, wenn man so will, produktiv und unabhängig bleiben können. Also das sind meine beiden Forschungsschwerpunkte, Gerontologie eben aus der Perspektive der Public Health. Man könnte ja auch Gerontologie aus der biologischen Sicht mehr betrachten. Da geht es eher darum, welche molekularen, welche zellulären Mechanismen zum Altern beitragen und wie man manche dieser Alterungsprozesse vielleicht hintanhalten kann. Man könnte auch Gerontologie mehr aus der soziologischen Perspektive sehen, also welche sozialen Strukturen braucht es eben für ein gesundes Altern. Ich sehe das auch als wichtige Teilaspekte für meine Bereiche, aber mein Zugang ist primär aus der Public Health Perspektive.
Darf ich Sie bitten, dass Sie unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen auseinanderdröseln, was der Unterschied ist zwischen Geriatrie und Gerontologie?
Sehr gern. Also die Geriatrie ist quasi eine medizinische Disziplin. Hier geht es um Versorgung, die medizinische Versorgung von alten Menschen. Die Gerontologie sehe ich als viel breiter eigentlich aufgestellt. Hier geht es um das Altern an sich, um Alterungsprozesse und welche Prozesse eben auch zum gesunden Altern beitragen. Und welche Strukturen es braucht. Also genauso wie Public Health sehr, sehr viel breiter ist als quasi die Medizin allgemein, sehe ich da analog dazu die Geriatrie als die medizinische Disziplin und die Gerontologie quasi als das Breitere, wo ich sehe, die Geriatrie ist Teil auch der Gerontologie. Auch von mir, weil ich bin ja selbst Mediziner.
Jetzt wird in der politischen Diskussion das Thema demografische Entwicklung immer als einer der großen Kostentreiber im Gesundheitswesen genannt, nicht nur im Gesundheitswesen, sondern auch im Sozialbereich. Mhm. Stimmt diese Rechnung, die heißt, mehr Alte sind mehr Ausgaben?
Ja, das ist natürlich eine sehr, also kann man sehr umfangreich beantworten natürlich. Ich sage einmal, vielleicht wo es nicht stimmt. Grundsätzlich sind die größten Ausgaben, die hat man am Ende des Lebens. Und ob das Ende des Lebens bei 65 ist, ob das bei 70 ist, ob das bei 95 ist, die größten Ausgaben sind immer am Ende des Lebens. Von dem her, das wäre ein Gegenargument zu dieser These, ältere Menschen und Alterung der Gesellschaft. Das ist ausschließlich ein kostenverursachender Faktor. Wo das allerdings schon stimmt, das ist natürlich ältere Menschen, also Altern ist auch verbunden mit Krankheiten. Also viele Krankheiten haben eigentlich ihren Höhepunkt in der Inzidenz bei älteren Menschen. Das heißt, je älter die Menschen werden, umso mehr Menschen erleben auch die Entwicklung ihrer Krankheiten.
Jetzt, wenn ich da ganz kurz einhaken darf, weil Sie das vorher gesagt haben, es macht ja auch einen Unterschied, ob jemand 95 wird oder ob jemand 75 wird. Der 95-Jährige müsste man ja annehmen, hat grundsätzlich vielleicht auch ein bisschen einen besseren Gesundheitszustand als der 75-Jährige, der früher schon verstirbt.
Ja, definitiv. Aber diese größten Gesundheitsausgaben, die sind eben am Ende des Lebens und die sind ziemlich vergleichbar bei 95-Jährigen oder 65-Jährigen. Jetzt wollte ich aber den anderen Gedanken vielleicht noch weiter ausführen. Durch das Erleben von Krankheiten ist es natürlich so, dass der medizinische Versorgungsbedarf durch das Älterwerden natürlich größer ist. Das Zweite ist, dass teilweise auch das Älterwerden der Bevölkerung dadurch bedingt ist, dass ja auch die Medizin sehr erfolgreich ist. Also, dass man verschiedene Krankheiten überlebt, die man früher vielleicht nicht überlebt hat. Und dieses Überleben von Krankheiten, das ist natürlich auch verbunden mit Kosten, das ist auch verbunden mit medizinischen Versorgungskosten. Das ist einmal das eine, warum das Älterwerden der Bevölkerung die Kosten verursacht. Das zweite ist, und das hat schon ein bisschen wieder auch mit mehreren Krankheiten zu tun, aber eigentlich ein viel komplexeres Thema, nämlich dass ältere Menschen auch einen gewissen Versorgungsbedarf haben, über den medizinischen Versorgungsbedarf hinaus. Also ich denke jetzt an pflegerische Versorgung, ich denke jetzt an soziale Versorgung, also Strukturen, die es dazu wirklich auch braucht, weil eben Menschen älter werden und das eben mit dem Alter verbunden ist. Und das Dritte, was auch mit höheren Kosten verbunden ist, je älter die Menschen werden, umso länger muss man natürlich auch die Pensionen zahlen. Also das sind für mich die drei größten kostenverursachenden Faktor. Das eine sind die medizinischen Versorgungskosten durch das Älterwerden. Hier könnte man quasi durch Krankheitsprävention und alles, was damit verbunden ist, gegensteuern. Das zweite sind die Versorgungskosten, die steigern, insbesondere die pflegerische Versorgung. Hier könnte man mit dem Konzept der gerontologischen Prävention, und ich hoffe, wir kommen da noch ein bisschen zu sprechen, was ich damit meine, könnte man versuchen, gegenzusteuern. Und das dritte sind eben die Pensionszahlungen, die kostentreibende Faktoren sind. Hier braucht es auch politische Konzepte und politische Lösungen, die jetzt aber nicht so sehr im gerontologischen Bereich liegen.
Wenn Sie regelmäßig die neuesten Nachrichten aus der Welt der Gesundheit in Ihre Inbox möchten, dann abonnieren Sie doch einfach den Newsletter Relatus Med des Fachverlages Med Media. Der Newsletter kommt dreimal die Woche und bietet aktuelle Nachrichten, Interviews, Analysen und Umfragen. Nirgendwo sonst gibt es so schnell, unabhängig und umfassend alles, was das Gesundheitswesen bewegt. Der Newsletter ist kostenlos und kann jederzeit abbestellt werden. www.relatus-med.at und www.relatus-farm.at.
Wenn man in Österreich unter 18 Jahren ist, dann geht man zum Kinderarzt. Zu welchem Arzt geht man in Österreich, der einen holistisch betrachtet, wenn man über 65 ist, über 75 oder eben in einem von der Geriatrie beobachteten Zeitraum?
Ich bin ja von meiner Ausbildung hier Allgemeinmediziner und ich möchte hier natürlich schon auch quasi ein bisschen auch für diese Disziplin sprechen, dass grundsätzlich die Primärversorgung und die Allgemeinmedizinische Versorgung sollte für die allermeisten Menschen der primäre Anlaufpunkt sein für die medizinische Versorgung. Warum? Weil hier natürlich auch die Koordination der weiteren Versorgungsschritte eine große Rolle spielt. Sie haben gesagt, für die Jüngeren gibt es auch eine pädiatrische Versorgung, das Pendant dazu wäre für ältere Menschen auch eine geriatrische Versorgung. Und natürlich würde ich mir auch wünschen, dass die auch entsprechend gewährleistet ist, sei es jetzt eine Verankerung in der Allgemeinmedizin, sei es jetzt eine Spezialisierung als eigenes Fach, sei es jetzt als Zusatzfach. Das ist mir als Gerontologe nicht so sehr ein großes Thema, aber gut ausgebildete Medizinerinnen und Mediziner, die auch eine geriatrische Ausbildung haben, sowohl im Medizinstudium als auch in der postgraduellen Ausbildung, das ist natürlich entsprechend wünschenswert.
Es gibt in der Lebenserwartung ja Unterschiede nach Einkommen und nach Wohnort. In Wien gibt es zwischen den Bezirken, sehr sichtbar, niedrige Einkommen oder niedrigere Einkommen leben zum Teil bis zu 10 Jahre kürzer als Menschen mit höheren Einkommen. Erstens, können Sie das bestätigen? Und zweitens, wenn Sie es bestätigen können, wie würden Ihre Lösungsansätze da aussehen?
Also soziale Gesundheitsdeterminanten spielen natürlich eine riesengroße Rolle im Gesundheitszustand einer Bevölkerung. Das gibt es ja viele Jahrzehnte von Forschung, die sich damit beschäftigt hat. Wir haben auch viele, viele Forschungsaspekte da diesbezüglich schon auch durchgeführt. Und das hat auch Auswirkungen auf die Mortalität und somit auch Auswirkungen auf die Lebenserwartung. Also das ist auf jeden Fall richtig. Die Gründe, warum höherer sozioökonomischer Status jetzt gemessen an Einkommen, gemessen an Bildung, gemessen an beruflicher Position, auch mit einer höheren Lebenserwartung ist, die sind wirklich komplex. Und entsprechend braucht es natürlich hier auch komplexe Lösungen. Die Unterschiede, also diese sozioökonomischen Determinanten, was hier eine Rolle spielt, das sind unterschiedliche Lebensstile, die natürlich sozial determiniert sind. Das sind unterschiedliche Zugänge zu Versorgungsstrukturen. Da kann man lang diskutieren, ob das so eine große Rolle spielt in einem System, das eigentlich sehr stark von Sozialversicherung geprägt ist, aber spielt sicher auch eine gewisse Rolle. Da spielt auch eine Rolle unterschiedliche Gesundheitskompetenz, also Health Literacy. Da spielt eine Rolle unterschiedliche Bilanzen aus Gesundheitsressourcen, aus Gesundheitsbelastungen, die sich sowohl im Arbeitsleben abspielen, als auch natürlich auch im Privatleben. Also diese Unterschiede, warum diese Unterschiede zustande kommen, die sind wirklich komplex. Einfach nur zu sagen, naja, wenn alle Leute dann gleich verdienen würden, dann würden diese Gesundheitsunterschiede ausgeglichen werden. So einfach sind diese Lösungen nicht. Das heißt, hier braucht es natürlich Konsequenzen für Policies in allen Politikfeldern, also entsprechend auch Health in All Policies, wie es die Weltgesundheitsorganisation quasi vorschlägt. Das beginnt bei der Bildung, das beginnt ja in den Arbeitsprozessen, da ist natürlich das Versorgungssystem auch gefragt entsprechend. Also das ist nicht so eine ganz einfache Geschichte, die man in einem 40-Minuten-Podcast wahrscheinlich ausführlich beantworten könnte.
Aber es ist vielleicht eine Idee, da eine eigene Folge dann einmal dazu zu machen. Danke für den Input. Wie bekommen wir denn mehr gesunde Lebensjahre? Es ist ja, wird ja in der Diskussion hören wir immer, naja, mit Lebenserwartung haben wir jetzt auch geredet, steigt, aber nicht in dem Ausmaß, auch die Zahl der gesunden Jahre. Österreich hinkt da international auch nach, hört man zumindest. Stimmt es und wie können wir diese gesunden Lebensjahre kriegen?
Es gibt einen Indikator der gesunden Lebenserwartung, also quasi wie viele Jahre man in Gesundheit verbringt. Dieser Indikator ist grundsätzlich ein sehr guter Indikator, das ist ein sehr wichtiger Indikator. Jetzt möchte ich ein bisschen darüber reden, wie dieser Indikator zustande kommt. Also in Österreich fließen in diesen Indikator vor allem drei verschiedene Aspekte ein. Das eine sind natürlich die Sterbetafeln, also das ganz objektiv, welches Alter man erreicht. Das andere sind aus zwei verschiedenen Befragungen. Das eine ist der EU-Silk-Survey, wo verschiedene chronische Erkrankungen eine Rolle spielen. Und das dritte ist die österreichische Gesundheitsbefragung, also Austrian Health Interview Survey, wo es in Österreich drei publizierte Wellen gegeben hat. Der vierte ist gerade in der Auswertung bei der Statistik Austria dabei. Und hier ist besonders die Frage aus dem WHO Quality of Life Questionnaire: Wie würden Sie Ihre Gesundheit einschätzen auf einer Skala von 1 bis 5? Also 1 ist sehr gut, 5 ist sehr schlecht. Wie schätzen Sie das ein? Das spielt eine riesengroße Rolle im Zustandekommen von diesem Indikator. Jetzt ist aber, das wissen wir, diese Beantwortung dieser Frage von vielen verschiedenen Faktoren abhängig, der ist auch kulturabhängig. Ich würde sagen, in Österreich, vor allem in Ostösterreich, also es gibt hier zwischen den Bundesländern auch ganz große Unterschiede, wenn man fragt, wie schätzen Sie Ihre Gesundheit ein und es ist wirklich alles top, wird kaum jemand sagen, alles ist bestens.
Sie meinen, die Österreicher sind grundsätzlich gelebte Raunzer?
Nein, ich sehe das sogar sehr positiv, weil wenn ich sage, na ja, es ist vielleicht mittelgut, weil wenn es morgen noch besser wird, dann muss ich mir ja Luft nach oben lassen, dann, dass ich noch was Besseres sagen kann. Aber hier gibt es eben diese kulturellen Unterschiede und das wissen wir. Deswegen sind Vergleiche dieses Indikators zwischen Österreich und anderen Ländern ein bisschen problematisch. Also insbesondere, wir vergleichen uns immer mit skandinavischen Ländern, wo eben diese Gesundheitserwartung besonders hoch ist. Und da würde diese Frage meistens ein bisschen auch anders beantwortet werden. Und deswegen sind diese Vergleiche schwierig. Es sind in Österreich auch diese Vergleiche zwischen den Erhebungswellen ein bisschen schwierig auch, weil wir haben von den 3 bis jetzt publizierten Wellen von der Gesundheitsbefragung waren 2 davon mit persönlichen Interviews und der mittlere war aber mit Telefoninterviews. Und da hat man eher die Menschen erreicht, die besonders gesund waren, die besonders selbstständig waren und eine besonders gute auch Gesundheitszufriedenheit hatten. Und jetzt scheint es so, dass zwischen 2014 und 2019, das waren die letzten beiden Erhebungswellen, die Lebenserwartung in Gesundheit abgenommen hätte. Dabei hat sich eigentlich die Befragungsmethode geändert und das muss man natürlich entsprechend berücksichtigen. Deswegen, also es ist ein wichtiger Indikator, aber Vergleiche zwischen den Zeiten sind momentan ein bisschen schwierig und zwischen den verschiedenen Ländern sind auch schwierig. Es wird die nächste Befragungswelle wird 2026 noch publiziert werden und wir sind alle schon sehr gespannt, wie sich dieser Indikator verändern wird, weil der methodisch vergleichbar ist mit der letzten Erhebungswelle.
Interessant. Meine Folgefrage diesbezüglich wäre, also wie geht es Ihnen persönlich
du,
damit?
Du, Sebastian?
Ja, Dieter, was ist denn?
Das ist gar nicht unser Podcast.
Ja, aber diese Frage stellt ja sonst keiner.
Doch, wir. Und deswegen heißt es ja in unserem MedMedia-Podcast für die spannendsten Persönlichkeiten des Gesundheitssystems zur Visite, bitte.
Wir haben jetzt schon mehrmals über das Thema Longevity gesprochen hier. Was ist das ganz genau in Wirklichkeit? Gibt es evidenzbasierte Faktoren für gesundes Altern?
Ja, also der Begriff Longevity ist inzwischen auch schon für viele verschiedene auch nicht evidenzbasierte Maßnahmen verwendet, wo ich mich versuche immer wieder sehr stark zu distanzieren und abzugrenzen. Wenn man jetzt die evidenzbasierten Faktoren anschaut, die wirklich zu einem gesunden Altern beitragen, ich sage Ihnen, es gibt 4 Faktoren, die da ganz, ganz wichtig sind und die wiederholt in vielen, vielen wissenschaftlichen Publikationen quasi dargestellt werden. Ich hoffe, wir können die im Detail auch noch ein bisschen besprechen. Das eine ist körperliches Training, körperliche Aktivität. Das ist jetzt nicht überraschend und nicht unerwartet, aber das ist sicher der Faktor, der wissenschaftlich mit großem Abstand am besten abgesichert ist, dass der zu Health Longevity beiträgt. Das zweite ist dem Nachgehen von sinnvollen Tätigkeiten. Das dritte ist soziales Kapital, soziale Unterstützung zu haben. Und das vierte sind verschiedene Ernährungsaspekte, die auch eine gewisse Rolle spielen. Wenn man beginnt vielleicht mit, warum körperliche Aktivität und körperliches Training so wichtig ist, weil das dieser Faktor ist, wo man auch ganz gut auch auf zelluläre und molekulare Ebene ganz gut weiß, wie eher verschiedene Faktoren, die mit Alterungsprozessen assoziiert sind, hier gegensteuern kann. Also Inflammaging, also die chronische unterschwellige Information, das ist ein Faktor, der sehr stark mit Altern und mit Zellalterung verbunden ist. Und körperliche Aktivität hat hier eine gewisse anti-inflammatorische Wirkung. Also kann diese chronische unterschwellige Inflammation kann hier entgegenwirken. Verschiedene andere Mechanismen, wie eben der programmierte Zelltod, der bei älteren Zellen nicht mehr so gut funktioniert. Auch das kann wieder durch körperliches Training, kann das gewissermaßen angekurbelt werden. Also verschiedene ganz gut bekannte molekulare Aging-Mechanismen, die durch körperliches Training reduziert werden können.
Darf ich nur kurz hineingrätschen? Würden Sie da unterscheiden zwischen Krafttraining und Ausdauertraining?
Also von den sportmotorischen Modalitäten sind sicher das die beiden, die ganz wesentlich sind und wo es am meisten Wirkungen auch für die Gesundheit gibt. Beides ist gleichwertig. Früher hat man gesagt, ältere Menschen Krafttraining oder gerade ältere Frauen, also Krafttraining, wozu macht man das? Ich würde sagen, und da gibt es immer mehr Evidenz, also erstens einmal, es gibt kein Alter, wo man nicht mehr Krafttrainieren kann. Also auch bei hochbetagten Menschen, die noch nie Krafttraining gemacht haben und dann damit beginnen, hat man Zuwächse von Kraft, hat man Zuwächse von Muskulatur. Zumindest kann man den altersbedingten Muskelabbau hintanhalten. Und ich würde sagen, je älter man wird, umso mehr gewinnt Krafttraining gegenüber dem Ausdauertraining immer mehr an Bedeutung. Ausdauertraining ist ganz, ganz wesentlich in allen Altersgruppen. Somit auch bei Älteren, aber wie gesagt, Krafttraining in der Relation finde ich umso wichtiger, je älter man wird. Es gibt ja auch Empfehlungen, auch für ältere Menschen ab 65 Jahren, für Menschen mit chronischen Erkrankungen ziemlich ähnlich. Die Empfehlung, mindestens 150 bis 300 Minuten pro Woche ausdauerorientierte Bewegung zu machen mit mindestens mittlerer Intensität und zusätzlich zweimal wöchentlich muskelkräftigende Aktivitäten. Also das sind wirklich gut abgesicherte Bewegungsempfehlungen, die auch für Österreich entsprechend aufgearbeitet wurden und im Einklang sind mit den Empfehlungen der WHO und großen internationalen Fachgesellschaften.
Sie haben vier Bereiche genannt. Wie schaut es mit den anderen drei aus?
Ich möchte kurz noch beim körperlichen Training bleiben. Es ist ganz vor kurzem eine sehr gut durchgeführte Meta-Analyse erschienen, die sich damit beschäftigt hat, was sind eigentlich so die Faktoren, die 100-Jährige unterscheiden, warum diese Menschen 100 Jahre geworden sind im Vergleich zu Personen, die eben nicht 100 geworden sind. Und die haben vor allem drei Faktoren herausgefunden. Das eine ist, dass man zurechtkommt mit den Aktivitäten des täglichen Lebens. Das zweite ist, eine gute kognitive Funktion zu haben. Und das dritte ist, eine möglichst hohe Handkraft, also Handgrip. Das sind drei Faktoren, die wesentlich mehr dazu beitragen als zum Beispiel das Geschlecht, als die sozioökonomischen Unterschiede, als verschiedene andere lebensstilbasierte Faktoren, auch mehr beitragen als Ernährung. Also das sind wirklich in kontrollierten und adjustierten Modellen die Faktoren, die wirklich mit gesundem Alter assoziiert sind. Wie kann man mit den Aktivitäten des täglichen Lebens möglichst lang umgehen? Da ist körperliche Aktivität, körperliches Training einer der Schlüsselfaktoren. Je mehr Muskelmasse, je mehr Muskelkraft man hat, umso mehr schafft man es, bei den Aktivitäten des täglichen Lebens, zum Beispiel Transfer, aufstehen, niedersetzen zu können, sich selbstständig ankleiden und ausleiten zu können, sich selbstständig die Toilette zu besuchen. Also da ist die Kniebeuge, das Aufsetzen, das Niedersetzen ein ganz wesentlicher Faktor. Auch die instrumentellen Aktivitäten des täglichen Lebens sind sehr abhängig auch eben von körperlicher Kraft und Ausdauer. Zum Beispiel, ob man mit dem Haushalt selbstständig managen kann und so weiter. Das zweite, wie gesagt, die kognitive Funktion. Hier wissen wir auch, dass eine der evidenzbasierten präventiven Faktoren, um die kognitive Funktion möglichst lang aufrechtzuerhalten, ist wieder körperliches Training. Da wissen wir auch ganz gut, was sich hier im Körper abspielt und die molekularen Mechanismen, die dazu beitragen, dass zum Beispiel körperliches Training die kognitive Funktion vielleicht ein bisschen besser noch in Schuss hält als mentales Training oder kognitives Training sogar. Also im Vergleich überwiegt körperliches Training und ist das gescheiter. Also das trägt auch dazu bei, um die kognitive Funktion aufrechtzuerhalten. Und Handkraft, das liegt eher auf der Hand. Je mehr Kraft hat man dann, wenn man die Kraft entsprechend auch trainiert. Also hier haben wir wirklich körperliche Aktivität, körperliches Training, das wirklich evidenzbasiert ganz, ganz hoch ist, um hier auch bei diesen Centenarians, bei diesen 100-Jährigen dazu beigetragen zu haben, dieses hohe Alter erreicht zu haben.
Jetzt komme ich trotzdem nochmal zur Frage zurück. Wie schaut es mit den anderen drei Bereichen aus?
Genau. Das zweite ist Sinnhaftigkeit, einer sinnvollen Tätigkeit nachzugehen. Das ist vielleicht wissenschaftlich nicht ganz so gut abgesichert wie das körperliche Training, aber auch hier ist vor kurzem eine sehr spannende Systematic Review erschienen, die sich auch mit 100-Jährigen auseinandergesetzt hat, die von sich aus erzählen, was haben sie für Ideen, was haben sie für Vorstellungen, was hat dazu beigetragen, hier, dass sie eben dieses hohe Alter erreicht haben. Und da waren mehr als 350 100-Jährige wurden da entsprechend befragt. Und hier war in verschiedenen Aspekten eben einer sinnvollen Tätigkeit nachzugehen, war eigentlich das, was am häufigsten in der einen oder anderen Form genannt worden ist. Und das war sehr vielfältig. Also ich kenne das auch damals noch aus meiner Turnuszeit in der Geriatrie, kann ich mich erinnern, wie das war, dass wenn Personen gesagt haben, mein Leben ist zu nichts mehr gut, ich habe keinen Sinn mehr, dass das sehr häufig der erste Schritt in Richtung Versterben dann halt gewesen ist. Und das zeigt sich auch eben in diesen verschiedenen wissenschaftlichen Analysen. Aspekte einer sinnvollen Tätigkeit, was hier immer wieder kommt, das war zum Beispiel auch in höheren Lebensalter zu lernen, aber auch zu lehren, also das Wissen, das man erworben hat, auch anderen Menschen weiterzugeben. Das empfinden sehr viele sehr alte Menschen als etwas, das ihnen immer wieder geholfen hat, quasi über verschiedene Krisen auch hinwegzukommen. Also bildet auch gewisse Resilienz. Lernen bedeutet hat auch natürlich, dass man Interesse hat, dass man Interesse findet an verschiedenen Tätigkeiten. Das kann sein jetzt Beschäftigung mit Kultur, das kann sein Beschäftigung mit Natur, das kann sein, und das ist der zweite Faktor, der sehr, sehr, sehr häufig vorgekommen, Beschäftigung mit Spiritualität, also irgendeiner Tätigkeit nachzugehen, die man irgendwie als spirituell empfindet. Das war interessanterweise auch für mich auch eine interessante Erkenntnis, dass das sehr häufig in diesen Studien genannt worden ist. Das muss jetzt nicht zwangsläufig Religion sein, kann natürlich aber auch Religion sein oder der Glaube sein, kann aber auch, viele empfinden Spiritualität auch wieder in der Musik zum Beispiel, Spiritualität in der Natur oder in den Nachgehen von verschiedenen Hobbys. Also das sind so sehr wesentliche Aspekte. Also das Interessiertsein am Leben, das Interessiertsein an Tätigkeiten, das Interessiertsein auch dazu zu lernen und das Wissen weiterzugeben, also einer sinnvollen Tätigkeit nachzugehen, das wird von ganz, ganz vielen Menschen als ganz, ganz wesentlich gesehen, um ein gesundes, hohes Alter zu erreichen. Der dritte Faktor, das wäre eben soziale Unterstützung. Das bedeutet aber auch, soziale Verluste quasi wegstecken zu können. Also Altern ist ja immer auch verbunden mit Verlusten, und das kann sein Verluste von Personen, die vor einem sterben zum Beispiel. Das kann sein Verlust von Funktionen, von körperlichen Funktionen. Und das, was eben ältere Menschen, die erfolgreich gut gealtert sind, unterscheidet von anderen, ist eben, dass sie mit diesen Verlusten umgehen können, dass sie sagen können, okay, das Leben geht weiter, ich finde neuen Mut, ich finde neue Ideen, finde neues Interesse am Leben, auch wenn ich Verluste quasi erlitten habe. Und hier ist eben soziale Unterstützung und soziales Kapital, andere Menschen zu haben, Partnerschaft, Familie, Freundschaften, Personen, mit denen man sonst irgendwie verbunden ist, zum Beispiel durch gemeinsame Aktivitäten, ein ganz, ganz wesentlicher Faktor, um ein gesundes Alter zu erreichen. Und der vierte Faktor, das wäre eben verschiedene Ernährungsaspekte. Ich würde sagen, körperliches Training hat wahrscheinlich einen viel höheren Stellenwert als eine gesunde Ernährung. Aber das darf man natürlich auch nicht außer Acht lassen. Also wie man durch Ernährung auch zu einem gesunden Alter beitragen kann. Wichtig ist hier eine isokalorische Ernährung, sowohl Überernährung, Übergewicht, Adipose, dass das wissen wir, dass das natürlich eher wieder mit Krankheiten verbunden ist, die einem gesunden Alter entgegenstehen, aber auch quasi Unterernährung. Gerade bei älteren Menschen ist das viel größere Problem, und das viel mehr eben mit einer schlechten Gesundheit und auch Selbstständigkeit einhergeht. Und ansonsten ist über Ernährung gar nicht so viel zu sagen, weil Ernährung hat vor allem die Funktion, den Körper mit Energie zu versorgen, den Körper auch mit notwendigen Nährstoffen zu versorgen, die der Körper nicht selbstständig produzieren kann. Das sind eben verschiedene Aminosäuren, die der Körper nicht selbstständig synthetisieren kann. Dafür ist auch eine entsprechende Proteinversorgung. Gerade bei älteren Menschen, die in Gefahr sind, Muskulatur zu verlieren, spielt das eine große Rolle. Eine Versorgung mit verschiedenen essentiellen Fettsäuren spielt eine große Rolle. Vitamine, Ballaststoffe, Spurenelemente, das wollte ich sagen. Und Ballaststoffe quasi als Extrapunkt. Und da gibt es auch immer wieder, da gibt es jetzt ganz große Forschungsthemen, die sich gerade diesem Thema widmen. Also wir machen selbst auch gerade dazu Projekte, wo man das intestinale Mikrobiom anschaut. Und schaut, wie sich die Zusammensetzung der Bakterien im Darm auch auf gesundes Altern auswirken. Und ich finde das auch für mich ein sehr spannendes Forschungsthema, weil man ja das Körpermikrobiom auch mit der Ernährung, insbesondere mit ballaststoffreicher Ernährung, entsprechend beeinflussen kann. Ein vielfältiges intestinales Mikrobiom scheint einen gewissen protektiven Faktor darzustellen für eben diese Alterungsprozesse. Auch da wissen wir, oder vielleicht nicht so gut abgesichert wie andere Bereiche, aber es gibt gute, begründete Theorien, die darstellen, warum eben dieses Vielfältigkeit, also diese Diversität des Mikrobioms einen hohen Stellenwert hat. Einerseits gibt es Bakterien, die eben so kurzkettige Fettsäuren produzieren, vor allem Butyrat, also Buttersäure, aus denen dann wieder langkettige Fettsäuren aufgebaut werden. Und das hat einen gewissen Effekt auf den Erhalt der Muskulatur. Andererseits verhindert quasi ein vielfältiges Mikrobiom, dass verschiedene Pathogene, Keime überwuchern würden, und somit reduziert es auch wieder diese chronische Inflammation, die ja mit Alterung einhergeht. Und das hat den Vorteil, weil ja diese Inflammationsmarker teilweise auch einen Katabolen-Effekt haben. Also die bauen die Muskulatur ab, und dieses vielfältige Mikrobiom durch die Reduktion dieser chronischen Inflammation kann eben diesen Katabolen-Effekt entsprechend entgegenwirken und somit die Muskulatur auch erhalten. Also das finde ich für mich auch ein sehr spannendes Projekt, und das geht in die Richtung Ernährung, hat aber sehr viel natürlich auch wieder mit Erhalt der Muskelmasse und der Muskelfunktionen zu tun. Also in Bezug auf Ernährung gebe ich immer nur ganz, ganz wenig quasi Empfehlungen, die aber ganz gut abgesichert sind. Das eine ist eben die isokalorische Ernährung. Das zweite ist eine bunte Nahrung, also bunt im Sinne von vielfältig, aber auch bunt im Sinne von möglichst farbenfroh, weil damit entsprechend gewährleistet ist, dass die Nahrung aus viel Gemüse- und Obstbestandteilen besteht. Und diese wirken sich wieder gut aus auf das Mikrobiom, weil es eben faserreich sind. Und damit ist auch gewährleistet eine adäquate Versorgung an diesen Nährstoffen, die der Körper eben entsprechend nicht selbst herstellen kann.
Kann man auch im Alter noch Prävention betreiben?
Also ich würde sagen, man kann nicht nur, man sollte auch. Es ist in keinem Alter zu spät für Prävention. Gerade verschiedene Aspekte des körperlichen Trainings, verschiedene soziale Aspekte, da gibt es ganz gute Untersuchungen, die zeigen, auch bei 95-Jährigen, auch bei einem noch höheren Alter, kann man sehr schnell, also gerade wenn verschiedene Funktionen eher schon nicht mehr so gut funktionieren, das sind dann die Konstellationen, wo man sehr schnell zu Erfolgen führen kann. Also gerade wenn zum Beispiel Sarkopenie schon da ist, wenn Frailty da ist, wenn Gebrechlichkeit da ist, die Muskelmasse abgenommen hat, die Muskelfunktion nicht mehr ganz gut funktioniert, dann ist körperliches Training, dann hat man eigentlich nach wenigen Wochen wirklich einen unglaublich beeindruckenden Erfolg, der auch messbar ist in der Muskelkraft und teilweise auch in der Körperzusammensetzung.
Da gibt es ja dann doch viele Möglichkeiten, wo man ansetzen kann und was man tun kann. Das wird spannend sein, das vielleicht dann auch einmal mit der Politik zu diskutieren. Herzlichen Dank auf jeden Fall auch für Ihre Inputs, die Sie uns da gegeben haben, für die Einblicke. Wir sind schon gespannt, was auch aus der Forschung kommen wird, noch kommen wird. Danke für das Gespräch.
Sehr, sehr gern. Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Vielen Dank. Damit sind wir am Ende dieser Folge von Gesundheit argumentiert angelangt. Danke, dass Sie dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie den Podcast und empfehlen Sie uns einfach weiter.
Gesundheit argumentiert finden Sie auf medmedia.at/podcast. Den Relatus Newsletter können Sie abonnieren unter www.relatus-med.at oder www.relatus-farm.at. Weitere Fachmedien finden Sie unter www.medmedia.at und Michael Eipeldauer treffen Sie unter www.eipeldauer-consulting.com.
Wir verabschieden uns auch im Namen des Teams des Medmedia Verlags für die Technik. Bleiben Sie gesund. Bis zur nächsten Folge sagen auf Wiedersehen Michael Eipeldauer
und Martin Rummele.
Das war eine Produktion von Med Media.